Es grüßt Sie alle an den Radios. Sabine Böhler, herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute wollen wir mit Ihnen zusammen, liebe Zuhörer, darüber nachdenken, wie beschädigtes Leben, man könnte auch sagen, Lebenswunden heilen können. Oder kurz ausgedrückt, wir sprechen heute über den Umgang mit Krisen. Unser Studiogast ist der Priester und Psychotherapeut Dr. Ajay Arakal, den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Grüße Gott, Herr Pfarrer Arakal.
Grüße Sie.
Jeder von uns, liebe Zuhörer, macht in seinem Leben gute und schlechte Erfahrungen. Leider sind jedoch die eher schlechten Erfahrungen meistens in der Überzahl. Durch diese unguten Erlebnisse, die wir oft auch noch verdrängt haben, sind wir seelisch verwundet. Ja, und diese seelischen Verwundungen tragen wir ein ganzes Leben lang mit uns. Diese inneren Verletzungen sind oft die verborgene Ursache von Fehlverhalten, von Depressionen und auch Lebensängsten, sogar seelischer und körperlicher Krankheit. Heute, liebe Zuhörer, wird uns der Priester und Psychotherapeut Dr. Ajay Arakal Wege aufzeigen, wie innere Verletzungen in einem therapeutischen und geistlichen Prozess geheilt und positiv verarbeitet werden können. Er wird uns heute besonders darin bestärken, dass das Gebet und die Gemeinschaft eine bedeutende Rolle spielen, ja, zu einer tiefgreifenden Heilung des Körpers und der Seele führen kann. Herr Pfarrer Arakal, bevor wir nun Ihren Vortrag hören, vorab die Frage, worum geht es Ihnen als Psychotherapeut und Priester, wenn Sie über Wege der Heilung innerer Wunden sprechen? Denn so ganz gehen werden unsere Lebenswunden ja nie, oder?
Das stimmt, dass wir sind nicht in der Lage, dass alle Wunden ganzheitlich zu heilen. Das bedeutet, dass ganz voll geht das nicht weg, aber wir lernen dabei, die Heilung bedeutet nicht, dass alles weg ist, sondern dass wir Wege finden und die Kraft finden durch Gebet und auch diese Gemeinschaft, wie Sie gesagt haben, wie wir damit umgehen können und damit leben können zum Beispiel.
Und dass wir uns, wenn wir uns vielleicht Lebenswunden nahen oder zu Lebenswunden gehören ja Beziehungen, die wir hatten. Oftmals fängt es ja an, die erste Beziehung, die wir im Leben haben, ist die enge Beziehung zu Mutter und Vater, Beziehungen zu Geschwistern, Beziehungen zu Menschen, die uns im Leben begegnen. Und es kann schon sein, dass wir ein Leben lang daran einfach, ich nenne es mal, zu knabbern haben.
Ja, diese Erfahrungen, sei es positiv oder negativ, diese Erfahrungen hinterlassen Spuren in unserem Leben. Das kann auch positive Erfahrungen sein, positive Beeinträchtigungen sein oder negative. Aber das ist das zu erkennen und zu bekennen und die Bewältigungsstrategien zu lernen, also durch Therapie oder Gebet und so weiter. Darum geht es auch in meinem Vortrag heute.
Und ich denke, die Krönung ist, wenn wir sagen könnten, ich wäre nicht der, ich wäre nicht die, die ich heute bin, wenn damals vielleicht nicht das und das in meinem Leben gewesen wäre. Ja. Dann wären mir gewisse Tiefen im Leben, gewisse Einstellungen, die ich heute habe, auch vielleicht mein Beruf oder wie ich heute mit meinen Kindern, mit Freunden, mit Bekannten umgehe, das könnte ich alles nicht, wenn ich selber nicht diese Erfahrung gemacht hätte.
Genau, diese Erfahrungen, auch die negative oder verletzte Erfahrungen, helfen uns auch ein bisschen reifer zu werden und heranzuwachsen und reifer Persönlichkeit zu werden.
Ja, danke jetzt für dieses Vorgespräch, was hoffentlich so auch ein bisschen die Schwere wegnimmt von unserem Thema, nämlich beschädigtes Leben heilen, Umgang mit Krisen.
Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich grüße Sie alle. Ich möchte heute über das Thema beschädigtes Leben heilen und nämlich Umgang mit Krisen. Und ich werde zwei, drei wichtige Punkte daraus holen und dann das noch ein bisschen analysieren. Die Psychologen wissen heute, dass die unsachgemäße Einstellung seelischer Verletzungen gegenüber zu Störungen wie Ängsten und Depressionen führt. Ob wir nun an einer psychischen Störung leiden oder an so verbreiteten Ängsten wie Menschenangst oder Angst vor den eigenen Gefühlen, wir können zur Heilung beitragen, indem wir uns mit den Gefühlen wie Angst, Furcht, Zorn und Schuld auseinandersetzen. Wie andere Gefühle auch sind sie weder gut noch schlecht in sich selbst. Ihre Verdrängung führt zu seelischen Unausgeglichenheit, ja zu Depressionen, ihre Aufarbeitung aber zur Bereitung für den Dienst am Menschen. Viele Erinnerungen, die uns früher schmerzlich erschienen, wie die Geldsorgen am Monatsende oder die Trennung von einem treuen Freund, wissen wir heute zu schätzen. Durch die finanziellen Schwierigkeiten sind uns die Menschen und die Dinge wertvoller geworden. Die Trennung von einem teuren Freund hat uns neue Freundschaften anknüpfen lassen, was wir früher nicht ausstehen konnten, heute aber besonders gern haben. Das heißt praktisch, dass einige Erinnerungen geheilt worden sind, was uns zunächst als Fluch erschienen haben. Wir als Segen erkannt. Wir haben gelernt, das Leben mit den Augen Gottes zu sehen. Das gibt uns dann Zuversicht in der Krise. Eine Krise, das ist alles, was den normalen Gang des Lebens unterbricht. Eine ungewöhnliche Situation, die meinen Alltag durcheinander bringt. Eine Krise führt entweder zu Wachstum oder zu Katastrophe. Oft ist sie ein Wendepunkt in meinem Leben, ob nun zum Guten oder zum Bösen. Dass Krisen in mein Leben hereinbrechen, kann ich nicht beeinflussen, wohl aber, wie ich auf sie reagiere. Eine Krise bewältigen verlangt gewöhnlich, dass ich mich Dingen in meinem Leben stelle, die ich lieber verdrängt hätte. Oft zwingt uns eine Krise, auf einem Gebiet geistlich und seelisch zu wachsen, dass wir uns nie selber ausgesucht hätten. Das aber heißt, dass Gott selbst die schlimmsten Probleme dazu benutzen kann, die bestmöglichen Ergebnisse in unserem Leben hervorzubringen. Die Wucht einer Krise rührt daher, dass sie uns gleichsam aus der Balance wirft. Jeder von uns ist tagtäglich damit beschäftigt, sein Leben im Gleichgewicht zu halten. Jeden Tag jonglieren wir mit den Bällen unserer körperlichen, seelischen und geistlichen Reaktionen auf die Herausforderungen des Lebens. Selbst an unseren allerbesten Tagen hakt es hier und da einmal, aber diese kleinen Störungen werden selten zu einer Krise. Wir haben sie im Griff. Zur Krise kommt es, wenn wir vor einem größeren Problem stehen, das unser Alltagsjongliertalent überfordert. Nicht alle Krisen sind gleich, aber alle sind sie Störungen unseres Lebensuhrwerkes, die uns zwingen, bessere Methoden zum Umgang mit unseren Problemen zu finden. Man kann allgemein folgende 5 Typen von Krisen unterscheiden. Erstens Situationskrisen. Dies sind Situationen vom Typ höhere Gewalt, die wir nicht kontrollieren können, zum Beispiel Krankheiten, Unfälle und persönliche Konflikte. Die Situation selber diktiert die Art der Krise. Zweitens Gefühlskrisen. Diese Krisen werden von unseren emotionalen Reaktionen auf Situationen ausgelöst. Wut, Bitterkeit, Sorgen, Angst, Feindseligkeit. Die genaue Art der Krise wird von unseren eigenen Gefühlen bestimmt, zum Beispiel wenn ein Wortwechsel zu einem Wutausbruch führt, in welchem sich aufgestaute Frustrationen bahnbrechen. Oder Übergangskrisen, manchmal entsteht eine Krise einfach dadurch, dass wir uns in einer Veränderungsphase befinden, mit der wir nicht sofort zurechtkommen. Das können solche Dinge sein wie Umzüge, Arbeitsplatzwechsel, ein neuer Beruf, Pensionierung oder Alter. Neue Lebensphasen, die geistige und psychische Umorientierungen erfordern, die zunächst wie ein Berg von uns vor uns stehen. Viertens Entwicklungskrisen. Dies sind Reifungskrisen, die oft im Übergang von einem Lebensabschnitt zum nächsten auftreten. Vom Kind zum Jugendlichen und vom Jugendlichen zum Erwachsenen zu werden, ist schon immer eine Herausforderung gewesen. Manche kommen ganz gut damit zurecht, bei anderen kommt es zu handfesten Lebenskrisen. Der letzte Tipp vom Krisen ist traumatische Krisen. Traumatische Ereignisse wie Vergewaltigung, Einbruch und andere Verbrechen, Tod, Mord, Gerichtsprozesse, ja sogar eine bevorstehende Scheidung können unsere emotionale Stabilität ruinieren und uns in den psychischen Zusammenbruch schleudern. Die nur zu häufigen Schikanen gegen Kinder, Frauen, Senioren oder Menschen mit lebensbedrohenden Krankheiten sind weitere nur zu häufige Beispiele. Die möglichen Reaktionen auf eine Krise sind: Menschen, die in einer Krise stecken, verlieren oft die Kontrolle über ihr Leben. Ihre Gefühle entwickeln ein Eigenleben und es kommt zu Reaktionen, die sie unter normalen Umständen niemals wählen würden. Also erste Reaktion ist der Schock. Manche Krisenopfer fallen in einem Schockzustand, der gleichsam als Schutzschild vor den massiven Auswirkungen der Krise fungiert. Wie bei dem Autofahrer, der nach dem Unfall ziellos umherläuft und etwas von einem Kratzer an seinem Schuh murmelt, während sein Auto halb zertrümmert ist. Zweitens ist Angst. Oft folgt auf den ersten Schock der Krise ein Zustand ständiger Ängste. So manches Unfallopfer würde von Albträumen über den Unfall verfolgt. Oder dritte Reaktion ist Depression. Das Schock- oder Angsttrauma zehrt an den seelischen Kräften bis hin zur Depression. Der Depressionszustand kann Tage, aber auch Monate oder Jahre anhalten. Solch eine Depression geht gewöhnlich erst wieder weg, wenn der Betroffene sich wieder sicher fühlt. Vierte Reaktion ist Gewalt. Verdrängte Groll und Angst machen sich oft in Wut und Gewaltausbrüchen Luft. So kann eine frisch verwitwete Mutter ungewöhnlich zornig reagieren, wenn ihr Kind ihr nicht beim Abwasch geholfen oder sein Zimmer aufgeräumt hat. Sie lenkt ihren Zorn auf ein Ziel um, das gewissermaßen harmloser ist, als wenn sie Gott verwünschen würde, weil er ihr ihren Mann genommen hat. Die fünfte Reaktion ist die Scheinbewältigung. Eine der am schwierigsten zu erkennenden Reaktionen ist die Scheinbewältigung. Da hat jemand seinen Ehepartner oder seine Arbeit verloren, ist scheinbar ganz gefasst, ja sogar fröhlich, aber nur scheinbar. Eigentlich handelt es sich nur um ein Wunschdenken, das in den psychologischen und religiös korrekten Einstellungen und Worten verpackt ist. Wenn wir es nicht lernen, auf eine biblische Art auf unsere Krisen zu reagieren, werden wir unweigerlich Opfer solcher Fehlreaktionen werden. Das ist ganz besonders verführerisch, wenn wir uns einbilden, dass ein richtiger Christ nicht weinen darf, nicht wütend sein darf und so weiter. Das fromme Überspielen unserer Gefühle führt nur zu einer Verdrängung, aus der sie jederzeit wieder auftauchen können. Jede Krisensituation legt uns gewisse Beschränkungen auf, die sich aus der Art der Krise ergeben. Wenn wir Menschen in ihren Krisen helfen wollen, müssen wir uns dieser Grenzen bewusst sein. Dass die Zeit ist kurz. Eine Krise verlangt im Allgemeinen rasche Entscheidungen, sodass wir nicht viel Zeit zum Überlegen haben, ob es um uns selber geht oder ob wir jemand anderen helfen wollen, müssen wir schnell handeln. Konzentrieren Sie sich auf das unmittelbare Problem. Was ist die Ursache der Krise und was können wir gleich unternehmen? gehen Sie der Sache auf den Grund und nicht um den heißen Brei herum. Es kann verschiedene Nebenprobleme geben, die auch mit der Krise zu tun haben, aber von untergeordneter Dringlichkeit sind. Jetzt geht es erstmal um das Hauptproblem. Betonen Sie das Verhalten hier und jetzt. In einer Krise ist wenig Zeit für psychologische Analysen und die Untersuchung von Kindheitserlebnissen und geistlicher Reife. Krisenintervention muss das gegenwärtige Verhalten im Blick haben. Christliche Krisenbewältigung muss darüber hinaus nach biblisch fundierten Reaktionen suchen. Der in der Krise stehende Mensch muss sich fragen, was will Gott hier und jetzt von mir in dieser konkreten Krisensituation? Denn kurzfristige Ziele setzen, Sie können nicht alles in den Griff bekommen in einer Krise, aber Sie können durchaus die unmittelbaren Probleme erfolgreich angehen. Die Folge von dieser Krisensituation ist meistens Depressionen. Die meisten Menschen haben sie irgendwann. Die Dunkelziffer ist enorm. Eine Depression ist eine Art selbstgewählte Isolation, die geistliche, seelische oder körperliche Ursachen haben kann. Krankheit, der Verlust eines geliebten Menschen, das Gefühl, versagt zu haben und vieles andere kann einen Menschen depressiv machen. Die Bibel weiß von großen Männern Gottes, die für längere Zeit in Depressionen versanken. Hiob, Mose und Elia erreichten alle einen Punkt in ihrem Leben, wo sie am liebsten sterben wollten. David wurde von seiner eigenen Sünde ins Loch der Depression geschleudert, Jeremia von den Sünden des Volkes Israel. Der Schmerz einer Depression kann größer sein als der einer körperlichen Krankheit. Mit das Schlimmste an Depressionen ist, dass es oft keine einfachen Lösungen für sie gibt. Gewisse körperliche Zustände, Störungen im chemischen Gleichgewicht, zu niedrigen Blutzuckerspiegel, Wechseljahre unter anderem können gleichsam als Nebenwirkung zu Depressionen führen. Was verursacht Depressionen? Es gibt körperliche Ursachen. Manchmal wird eine Depression von körperlichen Faktoren verursacht, die nichts mit unserem geistlichen Zustand zu tun haben. Jede Störung der physischen Prozesse im Gehirn kann das Nervensystem aus seinem chemischen Gleichgewicht bringen, mit Depression als Folge. Doch die meisten Depressionen haben eher geistlich-seelische als körperliche Ursachen. Das Problem der Depression ist am Ernstesten unter den Geschiedenen, den Verwitweten, den Arbeitslosen, den Schuldbeladenen, Einsamen und innerlich Leeren. Oft ist der Depressive jemand, der keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht. Auch ein mangelhaftes Selbstwertgefühl, das Bewusstsein nicht gebraucht zu werden, und ein gestörtes Gottesverhältnis können in die Depression führen. Da Gott, der Gott allen Trostes ist, ist er die einzige Quelle des Sieges über die geistlich verursachte Depression. Ob wir es nun zugeben oder nicht, eine nicht medizinisch verursachte Depression ist ein geistliches Problem, das einer geistlichen Lösung bedarf. Geistliche Ursachen sind die hartnäckige, länger anhaltende Sünde, die nicht vor Gott gebracht wird, kann im Leben eines Gläubigen zur Depression führen. Es kommt dann typischerweise zu der folgenden negativen Kettenreaktionen. Also Sünde. Das Schlimmste an der Sünde ist der Zerbruch der Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen. Der Sünder entscheidet sich bewusst gegen Gottes Gebote, um seine eigenen Ziele zu verfolgen. Doch wer Gott den Gehorsam verweigert, der muss die Folgen tragen und die sind schmerzlich. Zweitens Angst. Die Schrift lehrt uns, dass Sünde nicht nur zu Trennung von Gott führt, sondern auch das Herz des Gläubigen verzagt macht. Ich bin wegen meiner Sünde in Angst, heißt es im Psalm 38. Der Weg hinaus aus dem Angststress der Sünde geht über das Sündenbekenntnis und die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott. Wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Die Verdrängung der Sünde und die Weigerung, sie zu bekennen und mit Gott ins Reine zu kommen, stößt den Christen schließlich in die handfeste Depression hinein. Psalm 32 stellt klar, dass verdrängte Sünde das Problem nur schlimmer macht. Dann kommt die Verzweiflung. Hat die Depression sich erst einmal bei uns eingenistet, kann die Traurigkeit des Herzens uns jede Freude am Leben nehmen. Wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Dann kommt der Zusammenbruch. Das Endstadium dieses Prozesses ist ein innerer Zusammenbruch des ganzen Menschen. Die Bibel spricht bildlich von Verdorren der Gebeine. Im Volksmunde spricht man manchmal vom Nervenzusammenbruch. Eines Mannes Geist erträgt seine Krankheit, aber einen niedergeschlagenen Geist, wer richtet denn auf? Die Umstände, die eine Depression heraufbeschwören, können sich unserer Kontrolle entziehen, aber oft ist sie das Endergebnis davon, dass wir unsere Probleme nicht im Geiste der Bibel angegangen sind. Philippa Kapitel 4 ruft uns zum Beispiel auf, sorget um nichts, sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit der Danksagung vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, eure Herzen und eure Gedanken in Christus bewahren. Dieser Bibelabschnitt macht es klar, dass zu viele Sorgen oft aus zu wenig Gebet kommen. Die meisten Christen, die in die Beratung und Seelsorge kommen, behaupten zunächst, dass sie über ihre Probleme gebetet haben. Aber im weiteren Verlauf des Beratungsprozesses zeigt es sich oft, dass sie sich eigentlich gar nicht in Kommunikation mit Gott befinden. Sie haben Gott vielleicht etwas über ihren Frust vorgemurmelt, aber das ist nicht dasselbe wie beten. Gott streckt uns seine Hand entgegen, weil er will, dass wir zur Aktion schreiten gegen die Probleme und Enttäuschungen des Lebens. Dazu müssen wir ihm aber unsere Probleme in echtem Gebet hinlegen, das heißt, sie bewusst in seine Zuständigkeit übergeben und unser Herz und unser Denken seiner Führung anvertrauen. Die Nebenwirkungen der Depression sind innere Konflikte. Der geistliche Konflikt, der einer geistlich verursachten Depression zugrunde liegt, äußert sich immer in ganz bestimmten körperlichen und emotionalen Symptomen, zum Beispiel Hoffnungslosigkeit, Zukunftsangst, übermäßiges Sorgen, Pessimismus, Reizbarkeit, Konzentrationsmangel, Angst vor dem Tod, Angst vor Veränderungen, Mangel an Selbstvertrauen, chronische Kopfschmerzen, verminderte sexuelle Bereitschaft, sich von anderen Menschen zurückziehen. Solch eine Depression ist im Wesentlichen eine Art Selbstmitleid. Sie ist eine selbstgewählte Flucht vor der Verantwortung in der realen, existierenden Welt. Etwas in der Welt des Betroffenen ist aus einer menschlichen Perspektive nicht ganz richtig und das macht ihn zu schaffen. Im Laufe der Zeit wird der Frust zur Depression. Dieses Etwas, das ihm zu schaffen macht, kann alles Mögliche sein. Gesundheit, Verwandtschaft, Ärger im Büro, Zukunftssorgen, Angst vor dem Alterwerden und so weiter. Das Entscheidende ist dabei nicht, was das Problem ist, sondern wie der Betroffene damit umgeht. Wenn wir uns von unseren Umständen ermutigen, besiegen oder bitter machen lassen, stellen wir damit im Grunde genommen Gottes Souveränität über diese Umstände in Frage. Wir denken, wie kann Gott allmächtig sein, wenn er so etwas zulässt? Unsere ich-bezogene Sicht des Problems drückt uns nur noch tiefer in die Depression. Depressionen sind Hauptursache von Selbstmord. Sobald jemand die Welt nur noch aus der Froschperspektive seines X sieht und zu dem Schluss kommt, dass es halt nicht so gehen wird, wie er es möchte, ist er womöglich versucht, aus dieser Welt zu entfliehen. Die Bibel erwähnt 7 Selbstmorde: Abimelech, Simson, Saul, Saulus, Waffenträger, Ahitophel, Simri und Judas Iskariot, die alles das Ergebnis von Sünde waren. Manche Menschen begehen emotionalen Selbstmord. Sie schneiden sich innerlich völlig von Gott und den Menschen ab. Sie ziehen sich in ihr Schneckenhaus zurück und sperren die Tür ihres Lebens zu. Dies kann zu einer, wie die Psychiater sie nennen, psychotischen Depression führen, bei der der Patient den Kontakt zur Realität völlig verliert. Gott will, dass wir die Tür wieder öffnen. Gott will, dass wir emotional gesunder sind. Selbst Depressionen können letztlich zu unserem Besten dienen, wenn wir es zulassen, dass Gott sie recht benutzt. Depressionen brauchen uns nicht zu besiegen oder zu zerstören. Sie können Gottes Werkzeug werden, mit dem er uns dazu bringt, unser falsches Denken und Handeln zu korrigieren. Römerbrief 8, 28 versichert uns, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Selbst Depressionen können letztlich zu unserem Besten dienen, wenn wir es zulassen, dass Gott sie recht benutzt. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, Depressionen zu bekommen, aber nicht um uns fertig zu machen, sondern um uns zu korrigieren. Der Mensch, der sich sündig gegen Gottes Handeln in seinem Leben sperrt, wird besonders depressionsgefährdet. Sie sagen jetzt vielleicht, aber ich kann doch nichts dafür, ich will doch nicht so sein. Nun, die Depression überwinden können Sie nicht einfach dadurch, dass Sie sie wegwünschen, wegwollen oder wegbeten. Sie müssen vielmehr im Glauben konkrete Maßnahmen ergreifen. Nun möchte ich ein paar Sätze sagen, wie man Depression überwindet. Depressionen führen oft zur Hoffnungslosigkeit. Der Depressive verspürt keine Energie, etwas gegen seinen Zustand zu unternehmen, gewöhnlich weil er nicht recht weiß, was er tun soll. Aber Sie müssen etwas tun. Erstens, glauben Sie, dass Gott größer ist als Ihre Probleme. Wie tief Sie auch am Boden liegen, es ist nicht das Ende der Welt. Schauen Sie nach oben, Gott kann Ihnen helfen. Geben Sie alle diese Probleme im Gebet an ihn ab. Murmeln Sie nicht nur ein paar Worte, kommunizieren Sie mit Gott. Nehmen Sie sich Zeit für ihn. Das ist das Herzensgebet. Beten Sie konkret, sagen Sie genau, wo der Schuh drückt. Bitten Sie Gott nicht nur allgemein, dass er Ihre Probleme wegnehmen möge, sondern dass er Ihnen das rechte Verständnis jedes Ihrer Probleme schenkt und eine gedankliche Strategie, wie Sie es Schritt für Schritt angehen können. Ergänzen Sie dies täglich mit einem Aktionsplan und dem Gebet um den Mut, jeden Tag einfach im Glauben einen Schritt nach vorne zu machen. Glauben Sie an Gottes Plan für Ihr Leben, wie widrig Ihre Umstände auch sind. Was versucht er gerade durch diese Umstände bei Ihnen zu bewirken? Wie leisten Sie ihm Widerstand? Suchen Sie sich einen weisen, geistlichen, gut ausgebildeten Seelsorger oder Priester oder reifen Freund, der Ihre Situation und Ihre Reaktion auf Sie analysieren und helfen kann. Erkennen Sie, dass das Futter der Depression das Selbstmitleid ist und dass Sie dieses als Sünde bekennen und lassen müssen. Geben Sie sich nicht mit ein paar oberflächlichen Trostpflastern zufrieden, stellen Sie sich dem zugrunde liegenden Problem Ihres gestörten Selbstbildes. erkennen sie ohne Wenn und Aber ihr Kreisen um sich selber und bekennen sie es als Sünde. Das Gegenteil von Depression ist Freude. Die Bibel erinnert uns, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn die Freude fehlt, fehlt auch die Kraft. Werden Sie sich darüber klar, dass es nicht immer nach Ihnen gehen kann. Sich den Umständen seines Lebens beugen heißt, sich Gottes Willen für mein Leben beugen. Frust und Sorgen lösen nie etwas. Bedenken Sie die Wahrheit vom 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist der Treue, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Sehen Sie, dass Sie keine Entschuldigung dafür haben, depressiv zu bleiben. Nehmen Sie sich vor, alles Nötige zu tun, um Ihre Depression zu besiegen. Hören Sie auf, nur an sich selber zu denken und fangen Sie an, für andere zu leben. Wo Gott Ihnen etwas auferlegt, gibt er Ihnen auch das, was Sie brauchen, um es zu bewältigen. Gehen Sie hinaus in die Realität. Gott ist am Werk in Ihrem Leben. Vergessen Sie nicht, dass sündiges Denken, Gott liebt mich nicht, er kann mir nicht helfen, gerade so schädlich ist wie sündiges Verhalten. Falsche Gefühle werden nicht nur von falschem Verhalten verursacht, sondern auch vom falschen Denken. Vergessen Sie nicht, Sie sind ein Gotteskind. Leben Sie dementsprechend. Vermeiden Sie zu viel Stress. Einen Teil des Negativstresses in Ihrem Leben können Sie verringern. Vermeiden Sie es, zu viele Veränderungen auf einmal zu haben, innerhalb des gleichen Jahres ein Haus kaufen, den Beruf wechseln und sich ein Kind bekommen. Das ist ein bisschen viel. Es kann auch stresslindernd wirken, sein Alltagstempo zu drosseln. Ob es um Ausbildung, Arbeit oder Hausarbeit geht, zu viel ist ungesund. Gönnen Sie sich einmal eine richtige Pause, tun Sie etwas, das Ihnen Spaß macht, machen Sie einen Ausflug, eine Lücke in Ihrem Terminkalender lässt sich immer finden. Bewegen Sie sich, Ausgleichssport entspannt Ihre Seele, lässt Sie besser schlafen und besser aussehen, und gibt Ihnen das noch hochbefriedigende Gefühl, richtig fit zu sein. Bekennen und lassen Sie sündige Verhaltensweisen und Gedanken, denken Sie biblisch wie ein rechter Christ und dann handeln Sie entsprechend, hören Sie auf mit den ständigen Ausreden und fangen Sie an, sich zu ändern. Setzen Sie die richtigen Prioritäten, setzen Sie Gott an die erste Stelle und nicht sich selber. Hören Sie auf, sich einzubilden, dass alles sich um Sie und Ihre Probleme drehen muss. Aus der Perspektive der Bibel haben Sie streng genommen eigentlich gar keine Probleme, sondern lauter Gelegenheiten, Ihrem himmlischen Vater zu vertrauen und sein Wirken zu erleben. Kümmern Sie sich um die Probleme eines anderen Menschen. Das ist eine wunderbare Stressbewältigung und Depressionsbewältigungsstrategie. Schauen Sie einmal weg von sich selber und überlegen Sie, was die anderen brauchen. Wenn Sie selber zum Missionsfeld werden, können Sie kein Missionar mehr sein. Bedenken Sie, dass Jesus Christus Ihnen doch längst aufgetragen hat, hinaus zu den anderen zu gehen. Christuszentriertes Denken kreist nicht ständig um sich selber. Wahrhaft positives christliches Denken ist gottbewusst und nicht problembewusst. Nicht vergessen, Das Gegenteil von Depression ist Freude. Die Bibel sagt uns, dass Freude eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Die Therapie für Depressionen, die keine körperliche Ursache haben, liegt daher im geistlichen Bereich. Der Depressive ist das Opfer seiner Gefühle geworden. Die Depressionen kommen ja, wenn wir uns verletzt oder vernachlässigt fühlen. Aber Gott ist größer als unsere Gefühle. Er ist die Quelle wahrer Freude. Lassen wir ihn die Leere in uns füllen und uns die Freude der Erlösten wiedergeben. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl.
Dankeschön, Pfarrer Arakal, für Ihren Vortrag über das Thema beschädigtes Leben, Umgang mit Krisen. Sie haben jetzt hauptsächlich auch über Depressionen gesprochen, über den Umgang mit Depressionen vor allen Dingen, aber auch über die Entstehung von Depressionen. Und bevor wir jetzt die Hörer einladen, Herr Pfarrer Arakal, möchte ich Sie doch noch auch mal fragen. Sie haben oft von sündigem Verhalten gesprochen. Jetzt Menschen, die sich eher ein schlechtes Gewissen auch machen und in Depressionen kommen, weil sie denken, ich bin nicht perfekt. Ich bin ein sündiger Mensch. Was meinen Sie als Therapeut und als Priester, wenn Sie davon sprechen, ja, unsere sündigen Verhaltensweisen bringen uns weg von Gott, von der Liebe?
Ja, das ist zuerst einmal dieses Schuldgefühl, das wir haben, einfach klar zu haben, ob das ein gesundes Schuldgefühl ist. Es gibt ein gesundes Schuldgefühl und ungesundes. Wenn wir Fehler machen und dann, dass wir erkennen, dass wir Fehler gemacht haben, das annehmen, das ist ein gesundes Schuldgefühl. Aber andererseits, wenn ich, dass wir einen Fehler gemacht haben und dafür werde ich bestraft und dadurch bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich das sage, dann, das ist ein ungesundes Schuldgefühl. Das heißt, wir sind fehlerhafte Menschen, schwache Menschen, wir brauchen Hilfe. Deshalb ist es auch wichtig, diesen Unterschied zu erkennen. Und ist es auch wichtig, dass wir Schuldgefühle erkennen, was gesund ist, was ungesund ist und danach dafür zu arbeiten.
Mhm. Könnte man dann sagen, so sündiges Verhalten ist auch alles das, was uns wegbringt von der Liebe, auf Menschen zuzugehen, die Liebe zu leben, verständnisvoll zu sein, auch uns gegenüber?
Ja, das Erste ist, dass wir uns nicht selbst akzeptieren als Menschen, die Möglichkeit haben zu wachsen. Gott hat uns die Gnade gegeben und die Möglichkeit, die Kraft gegeben. Und wenn wir das nicht annehmen, und das heißt, Selbstannahme ist allerwichtigste in diesem Wachstumsprozess. Selbstablehnung halte ich das für sehr, sehr eine gravierende Sünde, wenn man so sagen will, weil Selbstablehnung ist das größte Hindernis zum geistlichen Wachstum und geistlichen und psychischen Wachstum.
Mhm. Unsere erste Hörerin begrüßen wir die und dass sie sich mit in unser Gespräch auch einbringen kann. Ich grüße Sie ganz herzlich. Grüß Gott. Hallo.
Ja, hallo. Ich hab ein Problem mit meiner Tochter. Meine Tochter hat Depressionen oder ist psychisch krank. Aber sie hat geglaubt an Gott, aber jetzt hat sie alles abgelehnt. Jetzt hat sie ihre Bilderkreuze aus der Wohnung weggemacht und ich kann ihr nicht helfen. Sie will auch keine Hilfe. Es ist ganz schlimm mit ihr. Sie hat ein kleines Kind, das wurde jetzt vom Jugendamt weggenommen und ich habe Angst, dass es jetzt dadurch noch schlimmer wird und sie will sich nicht helfen lassen im Moment. Wie könnte ich ihr helfen?
Sie können nur dadurch eine Hilfe leisten, wenn sie mit gewisser Druck diese Hilfe leisten wollen, das gelingt es ihnen nicht. Also es ist wichtig, dass sie ein bisschen behutsam mit ihr umgehen, dass es sie unterstützen, wo sie Hilfe braucht. Und es ist vorübergehend mindestens einfach nicht, dass sie unter Druck setzen, dass ihre Tochter beten soll oder etwas Religiöses unternehmen soll. Aber sie können eines machen, als all diese Gefühle und Gedanken und auch diese Wünsche und diese Bitte an Gott richten und dadurch mit positiven Gedanken und positiven Gefühlen und positives Gebet ihre Tochter mit Liebe und einfühlsames Hilfe können sie ihr helfen.
Ja, mit Gebet. Denn sie lässt auch über Gebet und so weiter nicht mit sich zu sprechen. Und sie spricht.
Aber gut, das hat ja Pfarrer Arakal gerade ganz klar gesagt, dass sie in Liebe bei ihr sind, mit ja. ihr gehen, sich ihre Probleme anhören, vielleicht auch versuchen, nicht zu viel zu kritisieren, sondern sie auch zu bestärken in ihrem Weg, wo sie Ressourcen sehen, wo sie sich was Gutes tun. Und dass sie als ihre Mutter sich vielleicht auch eine Hilfe suchen, jemanden, wo sie sich über ihre Sorgen, über ihre Tochter auch aussprechen können.
Mhm. Ja, denn sie will ja nicht sprechen, das ist es ja.
Ich
möchte gerne mit ihr sprechen, aber sie ist verschlossen.
Ja, dass sie aber für sich ein Ventil auch finden, wo sie mit ihren Sorgen hingehen können, dass sie ihre Sorgen nicht vielleicht auch, da neigen wir ja zu, wir möchten ja helfen und damit überfordern wir manchmal auch gerne Menschen, wo wir sehen, die brauchen Hilfe und können gar nicht richtig für sie da sein. Pfarrer Arakal, habe ich das so recht verstanden?
Ja.
Gut, dann wünschen wir Ihnen alles Gute, viel Kraft. So, ich darf den nächsten Hörer begrüßen, das ist Herr Amann. Ich grüße Sie herzlich.
Ja, ich habe gerade kurze Frage. Ehekrisen gibt es in jeder Ehe. Also ich möchte gerne darüber
was
hören.
Was meinen Sie genau damit?
Ich stecke in wegen drin. Und ich kann es nicht so genau, wie soll ich sagen, erklären oder mich äußern auch, ne? Ich habe gedacht, ob es so allgemein Punkte gibt, wo man darauf aufpassen muss und wie man sowas, solchen Sachen rauskommt.
Wenn es gewisse Spannungen gibt, das ist auf die emotionale Ebene, kann es sein, es kann Beziehungsebene sein, Umgang miteinander und wenn bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen, kann das zu einer Krise führen. Es gibt verschiedene Arten von Krisen.
Was ich denke, Herr Pfarrer Arakal, was ja immer wichtig ist, auch wenn wir uns in der Krise an Gott hinwenden, dass wir Gott gegenüber ehrlich sind, dass wir versuchen, ehrlich zu uns selbst zu sein, was etwas in uns auslöst. Also eine Frau, ein Mann wendet sich von uns. Da sind der Stolz verletzt. Mein Bedürfnis, dass ich sage, ja wieso, wir haben doch gesagt, bis dass der Tod uns trenne. Jetzt haben wir eine Ehekrise, jetzt gehst du weg von mir.
Ja, Ehekrise meistens kommt dann auf eine Ebene, wo eine Beziehungskrise ist. Also, und dann ist es wichtig, einfach zu analysieren oder sich zu fragen, wie läuft das? Also was ist mein Teil? Was habe ich dazu beigetragen, dass es zu einer Krise gekommen ist? Und wenn ich bereit bin, das anzunehmen, anzuschauen und das, ich sage das also erkennen und bekennen, und nur dann kann man diese Krise irgendwie bewältigen.
Und oftmals haben wir ja auch Erwartungen an den Partner, genau, dass wir uns fragen, liebe ich ihn eigentlich so, wie er ist? Wie sehe ich ihn? Wie sieht er mich? Dass man sich mit diesen Fragen auseinandersetzt und auch hellhörig ist. Genau. Was sagt er zu mir? Weil oft sagen wir ja, nein, das stimmt nicht. Gehen in die Verteidigungshaltung in Krisen. Aber dass wir ernsthaft hinhören, ja, was sagt mir mein Mann, meine Frau dort? Und dass wir so mit Krisen...
Also übertriebene Erwartungen natürlich führt zu solchen Krise.
Ja, beschädigtes Leben heilen, Umgang mit Krisen, das ist unser Thema heute hier in der Lebenshilfe. Herr Pfarrer Arakal, wir möchten gerne immer so pauschal Antworten haben, wie dieser Hörer eben, wie gehe ich jetzt mit Ehekrisen um? Was können Sie noch mal aus Ihrem Vortrag wiederholen, wie man an diese geistigen Tiefen und gefühlsmäßigen Tiefen, die in uns aufgehen, wie man da gut mit umgehen kann?
Ich finde, dass es Krisen gehört zum menschlichen Leben. Im Alltagsleben kommt das so. Wie gesagt, das ist, wir können das nicht bestimmen, aber wir müssen diese Kunst, damit umzugehen, lernen. Und das kann, wie gesagt, Beziehungskrisen sein, Entwicklungskrisen sein. Jede Phase des Lebens erfahren wir das auch so. Das hat positive Wirkungen und negative Wirkungen. Aber wie ich zum Schluss gesagt habe, die sind die Gelegenheiten, Chancen, heranzuwachsen und zu reifen als reife Mensch und reife Persönlichkeit. Dazu nicht nur auf die psychische Ebene, sondern seelische Ebene oder geistliche Ebene zu reifen, ist es als Christ, als gläubiger Mensch, Mensch, als religiöser Mensch, ist das auch eine große Hilfe, wenn wir diese biblisch fundierte Anregungen und Hilfe annehmen können. Das heißt, dass ein wirklich diese Hilfe von der Bibel, das nehmen können, was Jesus gesagt hat oder im Alten Testament, was wie Gott mit diesem Volk umgegangen ist. Und das hatte immer diese tröstende, helfende und barmherzige Art. Und das ist, dann kann man diese Krise leichter bewältigen und damit umgehen.
Dankeschön, bis hierhin. Jetzt darf ich den Herrn begrüßen. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott auch. Bei mir ist es so, ich habe also eine größere Summe Geld hergeliehen und auch Verträge gemacht und so weiter. Mhm. Und jetzt haben mich diese Leute, ja, kann man sagen,
müsste gelassen oder so.
Betrügt, also auf betrügerische Art.
Was ist jetzt so Ihre Frage dazu?
Ja, meine große Frage ist, dass, ich bin natürlich, das geht jetzt echt, es ist ein wenig fast schon ein wenig so existenzmäßig bedrohend. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist also, ja, ich bin da schon sehr erschüttert und also ich habe da einen Schock gehabt, wenn mir der das gesagt hat, dass das als, ne? Und jetzt bin ich da, das ist jetzt ungefähr eineinhalb Wochen und da bin ich nur noch am Kämpfen und am Rudern. Ne? Und da, ja, habe ich also schon, bin ich sehr, also mich so ziemlich gestört. Ne? Mhm. Und das jetzt zu verdauen, ne? Ich habe auch Beichte gemacht und alles und schaue, dass ich in der Gnade Gottes stehe. Ne?
Aber ich glaube, dass es vielleicht in solcher Situation, ich werde das empfehlen, dass Sie zu einer Beratung gehen. Zum Beispiel, Sie brauchen professionelle Hilfe, weil das ist ohne eine professionelle Hilfe vielleicht diese unerwartete Krise können Sie nicht selber bewältigen. Das bedeutet, Sie brauchen Unterstützung vom Berater oder so. Damit sie das, dieses Problem, dass sie sich beruhigen können und dann was Rechtmäßiges, was sie tun, unternehmen müssen, das müssen sie auch mit solchen Leuten darüber reden.
Ja, das Schwierige ist das, dass diese Leute noch gar nicht wissen, dass ich dieses alles durchschaue, durch diese Person, ne, die mir das alles genannt hat.
Also sie konnten, also sie wissen nicht von denen, denen sie das Geld geliehen haben, ja, konkret, wir können es ihnen oder dir nicht zurückzahlen, sondern wieder durch Dritte. Aber die Frage ist ja jetzt, wie Pfarrer Arakal gesagt hat, wie gehe ich jetzt damit gut um, dass ich auch rechtliche Schritte, dass ich klar sehe, was ist Schritt 1, 2, 3 und dass es dann schon gut sein ist, in der Beichte ist eins, ist einem Priester vorzutragen, aber vielleicht auch sich einfach professionelle Hilfe zu holen, um da einfach auch nicht in den Emotionen zu versenken und in eine Depression zu geraten, weil wenn es um Geld geht, Existenz.
Ja, das ist also diese gefährliche Situation jetzt bei mir, ne? Und, und da, es kann ja auch wieder gut werden, aber das ist schon also gefährlich jetzt, ne?
Dann wünschen wir Ihnen alles Gute, Gottes reichen Segen und dass Sie klar sehen können, was für Sie so die Schritte sind. Auf Wiederhören.
Ja, danke.
Eine Dame möchte sich noch melden und mit Ihnen sprechen, Herr Pfarrer Arakal.
Mhm. Ich möchte Zeugnis ablegen, ich bin so eine sehr depressive Person gewesen und auch als Ratschlag für diese Frau. Es ist für die Angehörigen fast unerträglich, das Leid vom Depressiven anzuschauen. Mhm. Und der Depressive muss diese Finsternis eigentlich alleine durchschreiten. Mhm. Und jede Hilfe oder Bedrängnis von den Verwandten ist tödlich für den Depressiven. Mhm. Und als Depressiver sucht man seine Wege. Man muss jetzt, wenn die Frau das Kreuz abgehängt hat, braucht man die Zeit, einfach die Gottferne durchzuschreiten. Man findet wieder hin. Und man versucht, der Depressive, wo leben will, der versucht alles. Und das ist unmöglich manchmal für die Angehörigen. Aber er kommt zum Ziel. Mhm. Und die Angehörigen sollten bloß dann da sein, wenn er das will. Also wenn ich das braucht habe, mich ins Bett zu legen, wenn es mir einen Tag weggehaut hat und ich das Leben habe dürfen, ich bin wieder aufgestanden. Mhm. Und dann, wenn Gott dann wieder ins Leben kommt und man gute geistliche Führer hat, dann kommt man ins Leben und dann kann ich nur noch rufen, Halleluja. Mhm. Und das meins hat gedauert 5 Jahre und zum Schluss eigentlich 15 Jahre. Mhm. Und also die Frucht meiner Ding ist die Bekehrung meiner Familie. Mhm. Es tut sich unwahrscheinlich viel. Und das wollte ich bloß sagen, also dass es einfach schlimmer ist für die Verwandten und der Depressive, muss das selber gehen, also wenn man ihn lässt. Mhm. Und er macht seltsame Dinge, also. Aber er erkennt es immer wieder, wenn es mir gut ist. Und er sucht, bis er das findet, was man hilft. Das wollte ich bloß sagen, auch für die Frau.
Ja, danke schön, aber auch vor allen Dingen für Ihr Zeugnis, was uns auch darin bestärkt, dass wir, Radio Horeb und auch Pfarrer Arakal, dass wir nicht nur Empfehlungen geben, wo man sagt, ja.
Nein, das ist ganz gut. Und die Frau, bloß in Gebet und in Hoffnung für die Tochter beten. Und das Gebet wird erhört. Meine Oma hat in Altötting gebetet, ich habe es nicht gewusst. Mhm. Ich bin in Altötting gewesen und dort hat mir der liebe Gott gesagt, da hat deine Oma gebetet und der Rosenkranz hält fest und egal wie lange das dauert. Mhm. Also das will man wirklich sagen.
Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute für Sie. Weiterhin Gottes reichen Segen, ja, möge er noch reiche Frucht bringen.
Wiederhören.
Ja, Pfarrer Arakal, wir sind jetzt am Ende unserer Sendung Beschädigtes Leben heilen, Umgang mit Krisen. Wir haben sehr ausführlich über Depressionen gesprochen, über die Überwindung von Depressionen. Ihnen, Pfarrer Arakal, sei ein ganz herzliches Dankeschön. Und jetzt bitte ich Sie noch um Ihr Abschlusswort.
Ich möchte diesen Vortrag, diese Sendung abschließen mit ein paar Bemerkungen, dass einige brauchen freilich mehr Hilfe, um Jesus ihre Gefühle mitzuteilen und die seinen zu hören. Manchmal kann eine Verletzung schon durch ein einfaches Gebet um Frieden geheilt werden. Ein anderes Mal durch 15 Minuten tägliches Gebet um die Heilung einer Erinnerung oder aber durch ein längeres Gebet. Erlebe ich auch inmitten von Prüfungen mehr Glauben, Vertrauen, Liebe, Gelassenheit, Freude, Friede und Geduld, dann habe ich im Gebet auf den Heiligen Geist gehört und nicht nur auf mich selbst. Er allein kann mir die Freiheit des Geistes schenken, nicht nur zu reagieren, sondern zu handeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen Gottes Segen.
Dankeschön, Pfarrer Arakal. Und gleich bitte ich Sie auch noch um Ihren priesterlichen Segen. Aber noch ein paar Hinweise, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben die Möglichkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, sich eine CD zu bestellen bei meinen Kollegen vom CD-Dienst. Das ist die 0700 7525 7520. Sie können aber auch ins Internet gehen unter www.horeb.org. Dort können Sie sich diese Sendung als Podcast downloaden. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich darf mich für heute ganz herzlich verabschieden. Gottes reicher Segen sei mit Ihnen. Und jetzt legen wir alles noch, was uns jetzt betrifft, was uns bewegt im Umgang mit Krisen, hinein in den Segen, den uns Pfarrer Arakal jetzt noch geben wird.
Wir bitten um Gottes Segen. Gott, der barmherzige Herr, segne uns, schenke uns Frieden, Freude und Lebensmut. Er begleite uns und beschütze uns, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.